Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand jetzt.
Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Guten Morgen, heute ist Mittwoch, der 4. August 2020. Hier stand jetzt auf meinsportpodcast.de mit den Sportthemen, die heute das Zeug zum Tagesgespräch haben.
Und dafür sind wir auch heute wieder früh aufgestanden, um euch um Punkt 7.07 Uhr mit dem ersten Sportpodcast des Tages begrüßen zu können. Wir, das sind mein Kollege Malte Asmus, der Chefredakteur von meinsportpodcast.de.
Und mein Kollege, der Sportfan, Sportjournalist und Stadionsprecher der deutschen Nationalmannschaft. Guten Morgen, Andreas Wurm.
Guten Morgen, Malte, und guten Morgen in die Runde. Malte, du fliegst gleich vom Platz.
Wieso?
Ja, weil das rotwürdig war. Das IFAB, das Husten, okay. Das IFAB, die Regelhüter des Fußballs, haben jetzt den Katalog um absichtliches Husten auf dem Platz in Richtung des Schiedsrichters oder eines Spielers ergänzt. Ein glattes Rot, wenn der Schiedsrichter das so interpretiert, ja, darf man nicht mehr machen im Rahmen der Hygienevorschriften. Übrigens, Spucken geht aber weiter.
Ach du Scheiße, also Corona, was machst du bloß mit uns? Aber bei diesem Husten, da freue ich mich schon auf den VAR, wenn er denn die kalibrierte Linie zieht, um abzuchecken, ob die Aerosole tatsächlich die Aura des Schiedsrichters gestreift haben oder ob Sicherheitsgrenzen eingehalten wurden. Das wird spannend.
Ja.
Obwohl, wenn es nach Deutschlands Top-Covidioten Hildmann oder auch Yoshiko Saibu geht, ist doch eh alles Quatsch.
Ach tja, und diese, ja, nennen wir es mal vorsichtig, alternative Sichtweise, was die Gefährlichkeit des Coronavirus angeht, hat Yoshiko Saibu jetzt mit dem Verlust seines Arbeitsplatzes beim BBL-Club Telekom Baskets Bonn zu bezahlen. Er wurde fristlos entlassen, wie ich finde, genau die richtige Maßnahme.
Da sind ja wieder Andersdenkende mundtot gemacht worden, da schmeißt man ihn einfach raus. Nee, es hing nicht mit seinem Hang zu Verschwörungstheorien oder, sagen wir mal, alternativen Wahrheiten zusammen, sondern weil er ganz praktisch ein permanentes Infektionsrisiko für seine Mitspieler darstellt, so heißt es nämlich in der Begründung der Baskets.
Denn am Wochenende hatte er an dieser Großdemo der Corona-Maßnahmen-Gegner in Berlin teilgenommen, genau wie seine Freundin übrigens, die Leichtathletin Alexandra Wester, natürlich ohne Maske, und die trägt er auch sonst im Alltag nicht, hält sich auch nicht an allgemeine Hygienevorschriften und damit verstoße er gegen die Vorgaben seines laufenden Arbeitsvertrages als Profisportler. Na klar.
Völlig zu Recht. Lass uns, komm, in die Hände spucken. Das ist ja noch erlaubt, jeder in seine eigenen spuckt.
Ach so, okay,
gut. Was haben wir heute anzupacken?
Also bleiben wir doch mal gleich beim Fußball, denn heute wird endlich wieder international gespielt. Die Europa League startet mit den Achtelfinals, unter anderem mit dem VfL Wolfsburg. Wir hören gleich mal Maxi Arnold und Trainer Oliver Glasner zu.
Außerdem schauen wir, wie sich die Radsportwelt für die kommende Saison aufstellt. Da gab es ja einige wichtige, nennen wir es mal, Speichenstellung für ein deutsches Team mit eventuellen Auswirkungen auch für einen Stand jetzt noch Superstar der Szene. Ich kann kryptisch, oder?
Wir haben Tops und wir haben Töpfe und Flöppe. Nein, wir haben Top und Flop mit dabei. Wir gratulieren einer Skilegende und einer ganz wundervollen Frau zum Geburtstag. Und wir blicken zurück auf einen, ja, nennen wir es, unfassbaren Satz in eine Sandkiste.
Ein Satz in der Sandkiste wäre gewesen, gib mir mal die Form.
Nee, du hast Gott, sind wir albern Schippchen. Heute.
Ja, richtig. Aber wir sind junge Väter.
Top-Thema.
In Kiew muss der VfL Wolfsburg heute Abend um 18.55 Uhr zum Achtelfinal-Rückspiel gegen Schachtar Donetsk antreten. Er muss, und das, obwohl das Robert-Koch-Institut eine erhöhte Gefahr für eine Infektion mit dem Coronavirus für die Ukraine vorhergesagt habe und das Auswärtige Amt sogar eine Reisewarnung ausgegeben hatte. Doch die Warnungen aus Deutschland sind für die UEFA offenbar kein Grund, das Spiel zu verlegen.
Ja, nein, absolut nicht. In der Mitteilung an die Vereine hat die UEFA letzte Woche noch klargestellt, dass alle noch auszutragenden Spiele des Achtelfinals in Stadien der jeweiligen Heimatmannschaft stattfinden werden oder stattzufinden haben. Wolfsburgs Geschäftsführer Sport Jörg Schmadtke hat diese Entscheidung bereits kritisiert und auch Kapitän Maximilian Arnold hat einen ein sehr, sehr mulmiges Gefühl. Das sagte er auch in der Presserunde am Montag.
Ein bisschen komisch ist es schon, vor allen Dingen, wenn man das jetzt auch so mitbekommen hat, was da gerade momentan los ist. so wie man die Lage beurteilt, so wie man das auch mitbekommt, habe ich einfach kein Verständnis dafür. Aber ich bin jetzt auch nicht einer, dann sage ich, oh, ich fliege jetzt nicht. Also trotzdem ist es mein Job, da wo ich gebraucht werde, dann auch meine Leistung zu bringen.
Und eine andere Möglichkeit haben die Wölfe ja auch nicht antreten, wäre gleichbedeutend mit dem Aus in der Europa League. Und das droht ohnehin auch sportlich, denn das Hinspiel zu Hause, also die Älteren werden sich erinnern, ist ja schon ein paar Monate her, 5 Monate, um genau zu sein, hatten die Wölfe ja mit 1-2 noch verloren.
Ich glaube, wir wissen alle, um was es da geht. Wir wissen auch, dass wir 2 Tore schießen müssen und ich glaube, nur das ist, was zählt.
Das machte Maximilian Arnold auch nochmal deutlich. Und was erwartet die Wolfsburger? Was ist das für ein Gegner? Was zeichnet Schachtja Donetsk aus? Das hat auch Trainer Oliver Glasner nochmal zusammengefasst.
Das ist eine auch auf internationaler Bühne sehr, sehr erfahrene Mannschaft. Stammgast in der Champions League und auch immer wieder dann in der Europa League, wo sie sehr weit kommen können. Viele Nationalspiele in ihren Reihen. Sehr individuell gute Außenspieler mit Tyson, mit Tete, mit Malos und dann im Mittelfeld mit ihren Brasilianern, quirlige Spieler, die Situationen auflösen können.
Alles Dinge, die Donetsk im Hinspiel ja auch unter Beweis gestellt hatte und Wolfsburg damit ja auch durchaus vor Schwierigkeiten gestellt hatte. Trotzdem hat Glasner auch positive Ansätze seiner Mannschaft in diesem Spiel gesehen. Ansätze, an denen die Mannschaft, so hofft er, in der Ukraine jetzt anknüpft. Welche waren denn das, Oliver Glasner?
Dass wir zu unseren Torchancen kommen, dass natürlich, dass wir auch dann, wie es in der zweiten Halbzeit war, Druck aufbauen können, dass wir bei Standardsituationen gefährlich sind und all diese Kleinigkeiten, wo wir Chancen für uns sehen, wird wichtig sein, dass wir die zu unseren Gunsten ausnutzen und eben ihre Offensive, die eigentlich so gut wie in jedem Spiel trifft, dass wir die bestmöglich in Schach halten. Aber Ausgangsposition ist natürlich auch klar. Wir müssen 2 Tore schießen und ich sag mal, selbst wenn wir dann 1 bekommen, sind wir immer noch in der Verlängerung und deswegen werden wir nach vorne spielen.
Nach vorne spielen, natürlich mit Bedacht, ohne hinten zu offen zu sein, um den Gegner einzuladen. Und natürlich auch ohne zu verkrampfen, sollte das Tor jetzt nicht sofort fallen. Der einzige Test vor dem Spiel gegen Donetsk, gegen RB Leipzig, endete übrigens 1-1. Das ist ein Ergebnis, was beide Beteiligten eigentlich ganz optimistisch stimmt.
Und Maximilian Arnold, der ist nicht nur optimistisch, dass es für Wolfsburg fürs Weiterkommen reicht, sondern letztlich auch, dass alle Beteiligten den Ukraine-Trip trotz der Reisewarnung gesund überstehen werden.
Ich glaube, das ganze Team drumherum wird alles Menschenmögliche tun, damit wir so wenig wie möglich Kontakt haben.
Stand jetzt aktuell.
Die aktuelle Radsportsaison kommt zwar gerade erst ins Laufen, aber die Teams im Weltcup-Zirkus planen bereits für die Saison 2021. So auch der deutsche Radstallbohrer Hanse Grohe. Der konnte ja Maximilian Schachmann für weitere 4 Jahre ans Team binden und hat jetzt auch noch Nils Pollitt verpflichtet. Der unterschrieb bei Bohrer für 3 Jahre.
Pollitt und Schachmann, das sind die beides junge deutsche Fahrer und auch beides Männer für die Klassiker, für die Eintagesrennen. Das untermauerte Pollitt zum Beispiel letztes Jahr ja mit Platz 2 bei Paris-Roubaix. Und als Sprinter lauert ja auch noch Pascal Ackermann im Team, der brennt auf ein Tourdebüt. Und deshalb wirft diese Konstellation bei Bora Hansgrohe natürlich auch ein paar Fragen auf. Fragen zum Beispiel nach dem Verbleib von Weltmeister Peter Sagan über die Saison hinaus. Der kann ja Klassiker, aber der kann auch Sprints. Aber hat er noch eine Zukunft im Team? Teamchef Ralf denkt, er hat im Kölner Stadtanzeiger erklärt, man werde Sagans Leistung am Saisonende bewerten und dann weitersehen.
Uiuiui, das klingt irgendwie dann doch nach Abschied. Wie schätzt denn Radsportexperte Erik Gutglück vom Fachmagazin Roadbike die Situation von Sagan bei Bora ein? Welche Optionen hat er?
Ja, er hat noch Vertrag bis Ende 2021. Dann wird er 31 Jahre alt sein. Auch wenn Ralf Denk sagt, man wird jetzt die Leistung von Sagan zum Saisonende bewerten, ist natürlich ein bisschen gemein, weil er dadurch, dass er dieses Jahr den Giro fährt, den Großteil der Klassiker verpassen wird. Nur Mailand-Sanremo wird erfahren, das findet ja jetzt am Samstag statt. Ja, aber klar, Sagan wird natürlich auch nicht jünger. So sein letzter ganz großer Sieg bei einem Klassiker liegt jetzt auch schon 2 Jahre zurück. Über 2 Jahre bei Paris-Roubaix 2018. Klar, bei der Tour grünes Trikot, da ist ja eigentlich eine Bank und das ist eine Garantie, die man bekommen kann. Aber er ist jetzt auch nicht mehr der Fahrer, der bei der Tour 3 oder 4 Etappen gewinnt, sondern er gewinnt halt eine und dann holt er sich noch Punkte in den Bergen. Und wenn man natürlich Nummer 1 der Welt werden will, dann ist dann natürlich so ein Sagan, der im Jahr jetzt nicht mehr 15 Rennen gewinnt, sondern vielleicht nur noch 3, 4. Ja, ich will nicht sagen hinderlich, aber natürlich dann für das Gehalt, was er bekommt, dann vielleicht auch nicht mehr ganz so tragbar. Ja, und auch aus der Sicht von Peter Sagan, ich meine, Ende nächstes Jahr, er hat eigentlich alles erreicht. Er war dreimal Weltmeister, er hat so die Rennen, die er gewinnen kann, sämtliche Klassiker, die hat er gewonnen. Nur Mailand San Remo fehlt ihm halt noch. Vielleicht holt er das jetzt am Samstag. Vielleicht holt er es auch nächstes Jahr im Frühjahr. Dann hat er im Bora-Trikot noch zwei Chancen, das zu gewinnen. Ja, und wie es dann weitergeht bei Peter Sagan, wäre interessant. Also ich glaube schon, dass die Zeichen da sehr auf Abschied stehen.
Aber wohl dann erst nach Vertragsende 2021. Bis dahin könnte Sagan die jungen deutschen Fahrer ja auch noch etwas anleiten. Sie könnten von ihm bestimmt noch eine Menge lernen. Nehmen wir also mal an, Sagan erfüllt seinen Vertrag bis Ende 2021. Was passiert dann?
Ich könnte mir bei einem Peter Sagan noch vorstellen, dass er dann mit 31 sagt, so, das reicht mir jetzt. Ich muss nicht fahren, bis ich 38 oder 40 bin. Ich muss nicht den Valverde machen. Und dass er dann, ja, zumindest mit dem Straßenradsport aufhört und vielleicht auch wieder mehr in Richtung Mountainbike geht. Da kommt er ja ursprünglich mal her. Und das ist er ja 2016 zum Beispiel auch bei Olympia gefahren. Ja, und auch für Bora wäre das dann natürlich, da würden, ja, man schätzt der Sagans Jahressalär auf etwa 5 Millionen Euro. Da würde natürlich ein großer, ja, Kostenpunkt wegfallen, den man dann natürlich weiter investieren könnte, um die Mannschaft rund um Pascal Ackermann, Emanuel Buchmann, Maximilian Schachmann, Nils Polit, Lennart Kemner entsprechend auszurichten. Und ja, sportlich hat man dann den Ersatz mit Ackermann, der dann bei der Tour natürlich auch schon gedrängt hat, dass er dort endlich mal starten darf, der natürlich dann auch ein Kandidat für ein grünes Trikot wäre, auch wenn das nicht so sicher scheint wie bei einem Sagan vielleicht. Und ja, das, was Ackermann vielleicht bei den Klassikern nicht leisten kann, was natürlich ein Sagan immer geleistet hat, das könnte dann Nils Polit leisten. Und von daher könnte das ein Transfer sein von Nils Polit von Israel zu Bora, der am Ende nur Gewinner kennt, und vielleicht ist sogar auch Peter Sagan einer der Gewinner, indem er jetzt noch, ja, Mailand San Remo gewinnen kann und dann, ja, mit, wie gesagt, 31, Ende 2021, sich dann vom Straßenradsport vielleicht verabschiedet, vielleicht auch woanders hingeht, aber zumindest dann irgendwie das machen kann, worauf er Lust hat, was er will, und er ist ja eher ein eigenwilliger Typ.
Und wenn es dann doch zur Trennung kommen wird, mit welchen Gefühlen bei den Beteiligten?
Sollte Peter Sagan dann Bora verlassen, dann wird er das nicht mit einem weinenden Auge tun, sondern er hatte dort eine sehr erfolgreiche Zeit. Deshalb, ich glaube, dass man sich da um Peter Sagan keine Sorgen machen muss, dass er und das Team Bora da irgendwie im Bösen auseinandergehen sollten.
Erik Gutglück vom Fachmagazin Roadbike war das mit den Einschätzungen zur Zukunft von Peter Sagan beim Team Bora Hansegrohe. Mehr von Erik und mehr zu Sagan, zu Polit, zu Ackermann und Schachmann bekommt ihr in dieser Woche auch in unserem Radsport-Podcast Radio Tour hier auf meinsportpodcast.de und überall dort, wo es Podcasts gibt.
Die Stand jetzt. Dreierkette. Top und Flop.
Deutschland hat neue Fußballlehrer, also zumindest jetzt Zertifizierte, zumindest haben die jetzt die Urkunden bekommen. Eigentlich sollte der traditionelle DFB-Lehrgang bereits im Frühjahr abgeschlossen sein. Corona hat das aber verhindert. Jetzt ist es erledigt und wir haben neue Spitzenkräfte. 24 sind es insgesamt, darunter prominente Namen wie zum Beispiel Tim Borowski vom SV Werder Bremen, eine Legende dort, mit Christian Eichner vom Karlsruher SC und Ole Werner von Holstein Kiel sind auch zwei aktuelle Zweitligatrainer geprüfte Fußballlehrer mit Imke Wübbenhorst, der neuen Trainerin vom Regionalligisten Sportfreunde Lotte, war auch eine Frau im diesjährigen Lehrgang mit dabei. Wir sagen Gratulation.
Und diesen 24 Tops stehen zwei Flops des Tages entgegen und die heißen Moritz Böhringer und Dominik Eberle und die träumten eigentlich davon, in der NFL spielen zu dürfen. Doch kurz nacheinander wurden sie nun von ihren Teams aussortiert. Böhringer von den Bengals, Eberle von den Las Vegas Raiders. Sie hatten sich in den Trainingslagern gegen ihre Konkurrenten nicht behaupten können, dürfen sich jetzt andere Teams suchen. Dass sie die aber finden, gilt als nicht unbedingt wahrscheinlich, vor allem nicht bei Böhringer. Der wurde bereits im April 2016 in die NFL gedraftet, wurde seitdem aber immer wieder kurz vor Saisonstart aus den Kadern seiner jeweiligen Teams gestrichen.
Geburtstagskind des Tages.
Unglaublich, aber wahr, unsere Goldrosi wird heute schon 70 Jahre.
Boah, so einen miesen Reim hat Rosi Mittermeier zu ihrem Ehrentag echt nicht verdient. Schließlich war sie die herausragende deutsche Skiläuferin der 70er Jahre. Mit 2 Goldmedaillen bei den Olympischen Winterspielen 76 in Innsbruck, da hat sie sich in die Herzen der Deutschen gefahren.
10 Weltcupsiege feierte sie insgesamt in ihrer Karriere, 41 Mal fuhr sie aufs Podium, aber bei den Großereignissen, da hatte es zunächst für sie nicht so richtig klappen wollen. Ihre ersten beiden Olympiateilnahmen, 68 in Grenoble und 72 in Sapporo, endeten medaillenlos. Auch bei den Weltmeisterschaften verpasste sie stets das Stockerl.
Ja, und das hat auch daran gelegen, dass sie zwar unheimlich viel Talent hatte, aber von Konditionstraining hat sie nicht so richtig viel gehalten. Erst für Olympia 76 erkannte sie, wie wichtig eine gute Vorbereitung für einen Erfolg ist, wie gut ein perfekter Fitnesszustand dann auch zu Talent passt. Sie arbeitete akribisch auf das Ziel Innsbruck hin und sie wurde ja dann auch dafür belohnt.
Ja, neben den beiden Goldmedaillen in Abfahrt und Slalom holte sie auch noch Silber im Riesenslalom und wurde Weltmeisterin in der Kombination in dem Jahr. Mehr konnte einfach nicht kommen. Auf dem Höhepunkt trat Mittermeier dann auch zurück, ist aber trotzdem im Skisport und im Fernsehen weiterhin omnipräsent.
Ja, sie engagiert sich für Gesundheitsvorsorge und sportliche Ertüchtigung. Ich selbst habe früher immer Teleskigymnastik im bayerischen Fernsehen angeschaut. Du auch? Also da war sie auch immer mit dabei und hat vorgemacht.
Als wir das dann irgendwann mal empfangen konnten im hohen Norden, habe ich das auch gesehen, ja.
Ja, sie war da immer dabei und ich habe sie und auch viele andere, die da eben von früher mit dabei waren, Marc Girardelli irgendwann ja auch, ich habe das Ganze geliebt. Und sie ist heute noch regelmäßig in TV-Shows zu Gast, dann immer an ihrer Seite ihr Mann Christian Neureuther, auch ein sehr, sehr hochdotierter ehemaliger Slalom-Spezialist, mit dem sie seit 40 Jahren skandalfrei verheiratet ist. Die beiden haben 2 Kinder, die auch in ihrem Metier sehr, sehr erfolgreich sind. Felix Neureuther zum Beispiel, den kennt man ja, hat jetzt gerade die Karriere beendet, aber auch ein unwahrscheinlich guter Skifahrer. Mittlerweile sind Christian und Rosi jetzt auch Großeltern.
Und heute feiert Oma Rosi nun ihren 70. Wir gratulieren der deutschen Sportikone ganz, ganz herzlich.
Heute in der Sportgeschichte.
Am 5. August 1901, ja, lang, lang ist's her, da setzte der Ire Peter O'Connor zu einem Satz an, der ihn 7,61 Meter weit tragen sollte. Es war die bis dato größte Weite, die ein Weitspringer je erzielt hatte.
Ja, kurios dabei, O'Connor erfuhr von dieser historischen Tragweite seines Sprungs erst viele Jahre später. 1912 stellte die IAAF nämlich erstmals Weltrekordlisten zusammen und in denen ist dann dieser Sprung auch eben aufgetaucht. Und zwar als erster Weitsprung-Weltrekord überhaupt. Aber wirklich viele Jahre später.
Denn niemand war in der Zeit dazwischen, zwischen Sprung und Aufstellung der Weltrangliste oder der Weltrekordliste, weitergesprungen als der Ire. Und das sollte auch danach noch lange so bleiben. Erst 1921 konnte O'Connors Weltrekord geknackt werden. Ist irgendwie aber fast typisch für Weltrekorde im Weitsprung, denn auch die legendären Sprünge von Jesse Owens auf 8,13 Meter oder Mike Powells Flug auf 8,95 Meter, die hatten sogar insgesamt jeweils 25 Jahre Bestand und der Satz von Bob Beamon auf 8,90 Meter immerhin 23 Jahre.
Also als irischer Rekord blieben die 7,61 Meter sogar bis 1990 in den Rekordlisten stehen und überdauerten sogar ihren Springer. Erst 89 Jahre nach O'Connors Satz konnte dessen Weite dann auch national in Irland getoppt werden.
Und dieser irische Rekord, der dürfte O'Connor eine ganze Menge bedeutet haben, denn er galt als glühender Verfechter der irischen Unabhängigkeit. Bei den Olympischen Spielen 1906, da hatte er unter der Flagge Großbritanniens ja teilnehmen müssen und er feierte seine Silbermedaille, indem er auf den Fahnenmast kletterte und die irische Flagge von dort oben schwenkte.
Ja, ist dann halt doch ein O'Connor, ne? Ja. Also das ist, merkt man dann schon, ne? Mehr große olympische Momente bekommt ihr übrigens im Olympia-Podcast Flair der Ringe hier auf meinsportpodcast.de auf die Ohren. Gerne bei uns auch auf der Website oder überall, wo es Podcasts gibt. Der Verfasser dieses Podcastes, das ist Malte.
Korrekt.
Und du hast eine ganze Menge zusammengefasst.
Ja, da gibt's ein paar hübsche Geschichten aus der olympischen Geschichte. Also hört unbedingt mal rein. Heute geht's um einen Zehnkämpfer, der ja eigentlich der wahre König aller Athleten war. Der konnte nämlich nicht nur Zehnkampf. Hört mal rein.
Ja, also wenn ich irgendwann mal bei Wer wird Millionär sitzen sollte, du bist mein Sporttelefonjoker. Es ist unfassbar, was du alles weißt und was du alles machst. Also hört mal rein, hört ihm zu. Großartiger Podcast.
Stand jetzt aktuell.
Keine Stehplätze, keine Gästefans, kein Alkohol und vorübergehend personalisierte Eintrittskarten. Das sind die wesentlichen vier Punkte, auf die sich die 36 Clubs der DFL gestern geeinigt haben. So wollen sie vorgehen, um zumindest bei Bundesliga Restart vor einem kleinen Teil an Zuschauern spielen zu können. Damit wurde das Konzept der DFL von den Clubs durchgewunken, das wir hier bei Stand jetzt ja auch schon erläutert hatten. Und diese vier Punkte, die wurden zwar mehrheitlich, aber keineswegs einstimmig verabschiedet. Erzgebirge Aue zum Beispiel hatte Einwände, wie Geschäftsführer Michael Vogt im vereinseigenen Soundcloud-Channel erklärte.
Ja, wir haben jetzt nicht allen Punkten dort zugestimmt. Die eine Sache ist, was die Stehplätze angeht, dort haben wir halt auch das Problem, wir brauchen die Fans auch im Stehplatzbereich wieder. Das zweite ist natürlich aber auch, dass das Sozialgefüge, nicht jeder kann sich eine Abo-Sitzkarte kaufen. Das heißt, wir müssen uns Gedanken machen, dass wir dort auch das Gleichheitsprinzip für alle wiedergeben können. Wir wollen dort keine Unterschiede machen und müssen aber uns dem jetzt erst einmal fügen.
Und auch von Union Berlin gab es Opposition. Die hatten ja ursprünglich sogar eine Vollauslastung ihres Stadions geplant gehabt. Das lässt sich Stand jetzt auch aufgrund wieder steigender Infektionszahlen natürlich nicht umsetzen. Das machte auch DFL-Geschäftsführer Seifert deutlich. Der sagte nämlich, Priorität in Deutschland haben aktuell nicht volle Stadien, sondern die gesundheitliche Situation. Und in den Punkten Gästefans, Stehplätzen und Alkoholausschank, da wollte Union der DFL-Empfehlung aber trotzdem nicht folgen. Der Club hält nämlich die Vorgaben für unausgewogen im Hinblick auf seine allgemeine gesellschaftliche Verantwortung, aber auch auf die spezielle Verantwortung für seine Fußballanhänger. Das schrieb Präsident Dirk Zingler auf der Club-Homepage und deshalb stimmte Union bei diesen drei Anträgen auch mit Nein. DFL-Chef Seifert machte auf seiner Pressekonferenz, auf der er die Beschlüsse erläuterte, aber immer wieder deutlich.
Das ist keine Entscheidung gegen Gästefans, das ist eine Entscheidung gegen Corona und für eine Minimierung von Infektionsrisiken.
So gehe es auch nicht darum, wie von einigen Ultragruppierungen immer wieder befürchtet, zum Beispiel unter dem Deckmantel von Corona die Stehplätze ganz abzuschaffen, sondern es gehe lediglich um temporäre, zeitlich begrenzte Maßnahmen. Dieser Sichtweise schloss sich auch Werder-Präsident Hubertus Heß-Grunewald im Interview bei Werder TV an, auch wenn er gerade die Sichtweise der Fangruppierung schon verstehen könne.
Das sind aus meiner Sicht notwendige Maßnahmen und Schritte, die uns helfen gegenüber den Behörden, das Vertrauen weiter auszubauen, dass man eben wieder Fußball-Bundesliga schauen kann mit Zuschauern im Stadion. Aber das wird eben nur schrittweise gehen können. Manche dieser Dinge sind sicherlich schmerzlich, auch gerade vor dem Hintergrund einer Fankultur, die wir ja auch pflegen wollen und die wir auch in jedem Fall erhalten wollen. Aber wir werden nicht die Situation haben, dass alles oder nichts sofort wieder funktioniert. Und das sehe ich einfach als Schritt hin zur Normalität, auch wenn wir den einen oder anderen sauren Apfel noch haben, in den wir beißen müssen.
Saure Äpfel, die allerdings nur so lange sauer schmecken werden, wie die Bedrohung durch das Virus auch noch gegeben ist. Wie lange das allerdings noch dauern kann, das weiß leider Stand jetzt keiner. Aber das Risiko einzugehen, eine zu große Öffnung jetzt zu erlauben, auch Fangruppen unkontrolliert durchs Land reisen zu lassen, Gästefans von München nach Bremen quer durch die Republik fahren zu lassen, das stünde einfach in keinem Verhältnis. Und auch wenn die Fans sich in der Kurve benehmen können, die Gefahr der Virusausbreitung durch die Reisetätigkeit, durch das Nutzen öffentlicher Verkehrsmittel zu den Stadien wäre auch meiner Meinung nach einfach zu groß. Schrittweise sich an die neue Normalität heranzutasten, sich mit den Gegebenheiten auseinanderzusetzen und dann die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen und dann langsam weiter zu öffnen, natürlich abhängig vom Infektionsgeschehen und unter Aufsicht der Behörden, das scheint mir ein durchaus gangbarer und guter Weg zu sein. Und das letzte Wort darüber, ob Zuschauer letztlich wirklich und in welcher Zahl auch dabei sein können, das machte auch Seifert deutlich, hat schließlich die Politik.
Das bringt der Sporttag. Stand jetzt.
Die Formel E fährt ab heute in Berlin. Wir hatten ja gestern ausführlich drüber geredet. Hierbei Stand jetzt. 6 Rennen in 9 Tagen stehen an und leider Stand jetzt auch 2 positive Corona-Tests. Die Betroffenen, die hätten sich aber in Selbstquarantäne begeben. Heißt es, Stand jetzt sind die Rennen also daher nicht gefährdet.
Die Europa League kehrt wieder zurück. Bevor es ins Finalturnier geht, müssen aber noch die Achtelfinals gespielt werden.
4 Partien stehen heute auf dem Programm. Kopenhagen gegen Basaksehir, wie gehört Donetsk gegen Wolfsburg, Manchester United gegen den LASK und Inter gegen Getafe.
Inter gegen Getafe nimmt da auch nochmal einen Sonderfall ein. Da müssen wir unseren Hörern kurz mal ein bisschen was dazu sagen, denn Corona-bedingt gab es ja kein Hinspiel. Daher spielen sie ein Shootout-Match auf neutralem Boden, weil es eben nur ein Spiel ist, eben dort, wo auch das Finalturnier gespielt wird, nämlich in Deutschland. Gleiches übrigens morgen beim Spiel Sevilla gegen den AS Rom, Inter gegen Getafe. Heute 21 Uhr in Gelsenkirchen und ich mache mich auch gleich auf den Weg dorthin.
Ja, du bist nicht der einzige Zuschauer, der es gucken will, du machst die Stadionmoderation, ne?
Ja, allerdings, die UEFA hat gerufen und da habe ich natürlich ganz genau hingehört und ich werde heute Abend Stadionsprecher bei diesem Spiel sein.
Wie machst du das da, beziehungsweise wie bereitest du dich drauf vor? Was musst du dafür wissen?
Also das ist vor allem eher der Rahmen, der dort abgesteckt wird. Also während jetzt zum Beispiel bei einem Länderspiel oder beim DFB-Pokalfinale haben wir ganz viel Wissen über die Gegner, über unsere eigene Mannschaft oder eben über die Kontrahenten beim Pokalfinale. Wir machen dann ein Vorprogramm mit vielen Informationen für die Gäste im Stadion. Das ist natürlich bei einem Geisterspiel nicht der Fall. Da wird nur der Rahmen gebildet. Aber man hat jetzt einfach festgestellt, dass wenn so ein Fußballspiel stattfindet, dass die Mannschaften das auch irgendwie brauchen, dass sie die Anmutung haben, dass es irgendwie zwar leere Ränge sind, aber trotzdem irgendwie Atmosphäre im Stadion ist. Und dafür bist du dann einfach zuständig. Und im Zweifelsfalle, sollte etwas passieren, hat das nämlich auch Sicherheitsaspekte. Dann musst du Sicherheitsdurchsagen machen. Aber all das drumherum, die Mannschaftsaufstellung, die Tore, Hinweise, Nachspielzeit, Auswechslungen etc., das muss alles gemacht werden. Und dafür bin ich dann heute Abend da.
Also wenn ihr heute Abend Stimmen hört, außer dem Kommentator im Stadion, das ist der Andreas. Den kennt ihr dann natürlich schon von Stand jetzt. Und hallo, ja, wir hallo, hören hört ihn dann Stimmen. Natürlich hallo. Auch weiter.
Das wird übrigens eine ganz schräge Angelegenheit, denke ich mir. Wenn du dort im Stadion sitzt und normalerweise schluckt natürlich diese Atmosphäre auch so ein bisschen den Hall etc. Aber wenn du in einem leeren Stadion bist, das ist euch sicherlich auch schon aufgefallen, wenn ein Trainer an der Spielerbank mal in die Hände klatscht und sagt, los, da hört sich das an, als ob 30 Leute klatschen, weil es überall widerhallt. Ich bin sehr gespannt, wie häufig ich mich dann heute Abend zurückkommen höre und wie sich das Ganze anfühlt. Aber da kann ich ja dann morgen davon berichten.
Da sind wir gespannt, freuen wir uns drauf und jetzt musst du los, deshalb müssen wir Stand jetzt für heute auch beenden. Wir haben euch hoffentlich wieder wie jeden Werktag pünktlich um 7.07 Uhr auf den aktuellen sportlichen Stand gebracht und euch mit genügend Argumentationsfutter versorgt, damit ihr gleich im Büro für den sportlichen verbalen Schlagabtausch an der Kaffeemaschine auch bestens gerüstet seid. Machen wir morgen dann auch wieder mit frischem Wind aus Gelsenkirchen von Andreas.
Ja, ich hoffe, ich habe bis dahin dann wieder meine deutsche Sprache zurück, weil das muss natürlich alles auf Englisch gemacht werden, weil es ja ein internationales Spiel ist mit lauter internationalen Gästen. Aber sonst haust du mir mal ganz kurz auf den Hinterkopf, wenn ich immer noch irgendwie mit Additional Time und Substitutions oder irgend sowas spreche. Also habt einen schönen Mittwoch. Sonnige Momente, daran soll es ja eigentlich nicht scheitern. Abonniert gerne Stand jetzt mit dem Podcatcher eurer Wahl oder bei iTunes. Dort könnt ihr uns ja auch bewerten, ein paar Sterne geben. Stand jetzt freuen wir uns auf eure Gedanken und auch auf die Anregungen. Und sagt's gerne weiter. Klickt auf Stand jetzt und auf meinsportpodcast.de.
Denn hier gibt's Sport für die Ohren rund um die Uhr ganz allgemein und Stand jetzt natürlich im Speziellen. Das Ganze dann morgen wieder. Danke für heute. Gruß und Kuss von
Andreas Wurm
und Malte Asmus.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand.
Jetzt mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.